ARD.
Es ist wirklich immer für mich als Hobbygärtner eine kleine Inspirationsschau, wenn ich den Garten von Thomas Balzer in Neumünster besuche, weil er nennt es seinen Garten, ich nenne es die Thomas Balzer Gartenschau, weil ich hier so viele tolle Pflanzen sehen kann. Also ich gucke nach links, gucke nach rechts, sehe Farben und fühle mich sofort heimisch und inspiriert. Also ich bin gerne zu Gast in deinem Garten.
Und ich freue mich immer, wenn du da bist, Samir. Das bereichert meinen Garten ja noch mehr, weil ich finde immer wieder, wenn man so ein bisschen drauf achtet, durch eine richtige Pflanzen- und Standortwahl dafür zu sorgen, dass die Pflanzen gedeihen, ist es einfach schön. Mich nervt dann nur mal, wenn trotzdem irgendwelche Schaderreger auftreten. Das Wort Schaderreger haben wir Menschen da geprägt, die mich dann an manchen Pflanzen zum Beispiel stören. Aber egal, damit muss man halt leben. Und die machen in diesem Refugium, hätte ich bald gesagt, ja auch nicht den größten Schaden. Da muss man halt mit klarkommen.
Und trotzdem sprechen wir heute darüber, wie man den ein oder anderen Schädling aus dem Garten rauskriegt.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Wir wollen also heute mit euch über die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schädlinge im Garten schnacken. Also Schädlinge, hat Thomas ja gerade schon gesagt, ist ein Begriff, den wir Menschen dafür verwenden. In der Natur wäre es, glaube ich, einfach fressen und gefressen werden. Und wenn ich schon sage wir, kann ich uns ja gleich mal vorstellen. An meiner Seite der Mann, der die Schädlinge kennt wie seinen Garten. Seine Westentasche wäre jetzt falsch formuliert. Ich glaube, seinen Garten kennt er besser. Das ist Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich du, Samir. Samir Schauke ist wie immer an meiner Seite und mit dir macht das Gärtnern Spaß. Und hält sogar die Schädlinge fest.
Sehr gut. Und wir sind ja natürlich nur die eine Hälfte vom Podcast im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Und wir haben ja immer so ein Motto, nämlich wenn ihr euren Garten liebt und mehr daraus machen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Denn
wir begleiten euch durchs Gartenjahr. Welche Pflanzen sorgen für Farbe im Herbst? Wann dünge ich am besten? Und ab wann schwinge ich die Schere im Garten? Wir beantworten eure Fragen und jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und heute könntet ihr uns Fragen stellen zum Thema Schädling, aber wir versuchen euch die meisten zu beantworten. Wenn wir eine offen lassen, dann schreibt einfach eine Mail an
garten@ndr.de.
Wir versuchen aber unser Bestes zu geben und wir fangen jetzt gleich erstmal damit an, womit man erkennt, wer überhaupt im Garten stört. Also es gibt natürlich bestimmte Störenfriede im Garten, die erkennt man relativ leicht und zu denen kann man auch relativ leicht was sagen. Thomas, woran erkennt man, wenn der Maulwurf bei einem war?
Naja, bei mir musst du die Frage eigentlich gar nicht stellen. Da sind so viele Häufchen.
Kein Maulwurf hier, dass ich ihn fragen könnte.
Genau, wir haben so viele aufgeworfene Erdhügel auf der Gartenfläche, vor allen Dingen auf dem Rasen, der bei mir natürlich nicht mehr optimal gepflegt ist. Und ich habe hier auch, schau mal hier, ich zeige das mal eben, so eine Untergrabung, wo man auch noch frisch gepflastert hat. Das ist eigentlich gar nicht so lustig, vor allem, wenn man sich irgendwo frisch durch den Garten bewegt hat und dann nachher die Hügel kommen, wenn man irgendwie Mulch abgedeckt hat zum Beispiel, ist das nicht so klasse. Dadurch, dass diese Maulwürfe auch noch Einzelgänger sind, die mit ihren starken Grabehennen, die sie besitzen, diese unterirdischen Gangsysteme anlegen, das möchte man eigentlich gar nicht haben.
Okay, also es ist jetzt quasi so ein kleiner, ja fast trichterförmiger Hügel, der hier am Wegesrand ist und der dich auf jeden Fall ärgert. Ich weiß, früher hattest du aber mehr Maulwürfe, ist gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, bei Maulwürfen, da können wir eigentlich das Kapitel fast schon zumachen, weil gegen die darfst du ja eigentlich nichts machen.
Nee, und wir freuen uns sogar darüber, weil die Ernährung ist bei diesen Tierchen räuberisch. Das heißt also, Regenwürmer werden gefressen, Schnecken, Tipula-Larven, Engerlinge, auch solche Engerlinge, die wir gar nicht lieben. Zum Beispiel von Tieren, die dann an Pflanzenwurzeln nagen. Und das ist gar nicht lustig. Pflanzen werden nicht geschädigt von den Tieren. Das ist ja das Optimale. Und die Lebensdauer ist auch nicht so ausgeprägt, beträgt etwa 3 bis 4 Jahre. Ich sagte eben, dass es Einzelgänger sind. Aber das Schöne ist, nachdem sich dann erfolgreich gepaart wurde, ist es so, dass nach dem Tod das Gangsystem von einwandernden Jungmaulwürfen übernommen wird. Das ist also die Generationsfolge und die führt natürlich dazu, dass sich die Tiere immer wieder dort aufhalten muss, was zu fressen gibt. Und darum finden wir diese Tierchen bei mir im Garten sehr häufig. Und woanders natürlich auch.
Also Maulwurf, check, haben wir eigentlich fast schon abgearbeitet. Kein großer Störenfried, außer dass es ab und zu mal einen Haufen gibt. Aber immerhin so cool miteinander, dass sie einfach ihre Gänge weiter vererben.
Stimmt. Und wenn man keine Lust mehr drauf hat, Rasenschutzgewebe einbauen in den Rasen, Zuwanderung, Sperren errichten, so fern wie möglich. Und dann ist das Ganze meistens schon in Ordnung.
Check, dann kommen wir zum nächsten. Aber das ist ein Tier, was wir schon ganz ausgiebig behandelt haben. Mhm. Ist der Buchsbaumzünsler. Mhm. Da sagst du ja immer, in Monaten mit A ist der fällig. Wir sind ja noch ganz knapp im August. Mhm. Und da müssen wir jetzt ehrlich gesagt gar nicht groß drauf eingehen. Wir haben da eine Podcast-Folge zu gemacht, zu der auch viele Nachfragen kamen. Da kannst du noch mal kurz sagen, wie heißt das Mittel? Das ist nämlich die Frage, die mir die Leute immer stellen. Können Sie Ihren Gärtner noch mal fragen, wie heißt das Mittel, mit dem man den wegkriegt?
Bacillus thuringiensis Präparat, genau. Eine biologische Wunderwaffe, die gegen die Räubchen, primär gegen die Jungen, besonders gut hilft, des Buchsbaumzünsters. Und bekämpfbar sind sie auch noch zusätzlich mit speziellen Nematoden, mit sogenannten insektenpathogenen Nematoden. Das sind Fadenwürmer. Es gibt ja gute und böse Fadenwürmer sozusagen. Und die guten zerstören schädliche Organismen im Garten. Und es gibt eine Firma in Schleswig-Holstein, die sich auf die Produktion dieser Tiere spezialisiert hat. Da kriegt man diese Tierchen frisch und gut zu kaufen. Und die werden in Wasser aufgelöst, sind für Haustiere, für Gärtner völlig harmlos und für dazu, dass man diese Tiere in Windeseile in den Griff bekommen kann, indem man sie in Wasser aufgelöst über die betroffenen Pflanzen gießt.
Und mit der gleichen Wunderwaffe kriegt man auch den nächsten Schädling aus dem Garten raus, das ist der Dickmaulrüssler.
Genau, der sogenannte gefurchte Dickmaulrüssler. Und diese Tierchen, die verursachen buchtenartigen Fraß. Nicht nur zum Beispiel an Rhododendron. Ich habe hier nämlich im Garten Flieder stehen. Und man sieht am Flieder häufig Fraßspuren, die so richtig schön buchtig sind, buchtenschartig nennt man das auch. Viel schlimmer ist aber allerdings das, was die Larven davon, die sind im Wurzelwerk sehr aktiv, machen Wurzelrindenfraß und das sorgt dafür, dass die Pflanze Wuchsdepression bekommt, welke oder abstirbt. Und der Schädling ist eben an ganz vielen Ziergehölzen aktiv. Der Käfer ist etwa einen Zentimeter groß, dunkel gefärbt, flugunfähig und nachtaktiv. Die Larven sind so cremefarben. Die Verpuppung setzt in der Regel im Mai an und der Schlupf der erwachsenen Tiere erfolgt im Juni. Und da kann man neben dem Absammeln der Käfer sonst wenig gegen tun. Man kann Köder unter Brettern auslegen. Auch hier wieder kann man dann eben die Larven mit sogenannten Nematoden bekämpfen. Die nennen sich Heterohabditis bacteriophora oder Steiner nemafeltiae. Und bei einer Bodentemperatur, die ausreichend hoch ist, wie jetzt, kann man sie im August, September wunderbar damit bekämpfen. Mit dem Einsatz dieser Nematoden kann man dagegen vorgehen.
Ich beschreibe das mal ganz kurz. Also sind wirklich so kleine Ausfräsungen. Kenne ich sonst, wenn die Familie Eis kauft und ich habe ein leckeres Eis und meine Kinder haben ihr schon weggesnackt, dann habe ich genau diese Bisse an meinem Eis dran.
Richtig. Und die findet man eben sehr, sehr häufig an Fliedern zum Beispiel, primär an Rhododendren, aber auch an anderen Moorbeetpflanzen, Gewächsen. Und das ist so ein ganz signifikantes
Schwert. Thomas, zu folgen, der springt hier von Pflanze zu Pflanze. Okay, das sieht aus, als würde man mit einem Locher eigentlich an der Seite reingestatzt
haben. Richtig. Und wenn man das sieht, sollte man was dagegen tun, weil die Gefahr lauert unterirdisch. Die Gefahr durch die Erwachsenenkäfer ist gar nicht so ausgeprägt. Aber wie gesagt, es gibt diese biologischen Wunderwaffen und die kann man wunderbar einsetzen.
Okay, also check. Nochmal biologische Wunderwaffe. Mhm. Und dann kommen wir eigentlich schon zu unserem letzten Feind, den wir heute auch ein bisschen näher beschreiben möchten. Das ist die Wühlmaus. Woran erkenne ich, dass die da war?
Mhm. Wir haben ja eben schon mal gesprochen über den Maulwurf. Und beim Maulwurf ist es ja so, dass wir diese Gänge haben, die im Garten so aufgewühlt sind, ne? Und Wühlmäuse sind da so ein bisschen anders, weil die wühlen keine Hügel auf, sondern sie haben so hochovale Gänge. Und sie machen nicht das, was der Maulwurf macht. Sie ernähren sich nicht von Schädlingen, die weggefressen werden oder von Würmern, sondern es sind ausgeprägte Vegetarier. Das heißt, sie nagen an Pflanzen Wurzeln. Und das habe ich sehr häufig gehabt. Ich habe in meinem Garten ja auch Obstgehölze. Und da merkt man dann eben auch, dass das Gehölz auf einmal schlapp wird und abstirbt. Dann nehme ich den ganzen Stamm und ziehe dran und dann ist unten alles abgefressen und ich habe auf einmal die ganze Wurzel oder die ganze Pflanze in der Hand. Daran kann man sich eigentlich ganz gut orientieren. Das ist der Unterschied eben zum Maulwurf und diese hochovalen Gänge fallen eigentlich schon besonders auf.
Und wie wir gegen die vorgehen oder beziehungsweise wie wir es den Wühlmäusen bei uns im Garten ein bisschen weniger gemütlich machen, darüber schnacken wir jetzt gleich. Die Wühlmaus besucht man in Berlin vielleicht ganz gern, wenn man Bock auf Kabarett hat. Aber den Gegenbesuch bei uns im Garten, den wollen wir natürlich nicht. Und deshalb lass uns mal anfangen. Du hast ja gerade schon beschrieben, woran man erkennt, dass die Wühlmaus da war. Wie kriege ich sie jetzt wieder weg? Mhm. Also du hast ja schon von den Gängen gesprochen. Wahrscheinlich kann man es denen da ungemütlich machen, oder?
Ich möchte auf jeden Fall nochmal auf die Vorbeugung zu sprechen kommen. Also man kann, wenn man weiß, man hat Wühlmäuse oder die wandern ein, weil der Nachbar viel hat, beziehungsweise weil in der Nachbarschaft Flächen sind, wo man denkt, da sind Wühlmäuse. Und die 18 cm Viecher, die sind eben durch ihr verzweigtes unterirdisches Gangsystem, was bis zu 1000 Quadratmeter umfasst, überall anzutreffen. Dann sollte man wühlmaussichere Pflanzkörbe zum Beispiel verwenden. Bei Obstgehölzen oder zum Beispiel auch bei Zwiebelblumen. Bald ist ja auch wieder die Zeit, wo man Zwiebelblumen pflanzt, die kann man schützen. Und da kommen die Viecher dann quasi gar nicht erst ran. Das macht auch schon eine Menge aus. Darum würde ich sagen, das ist schon mal gar nicht schlecht. Und da hat man dann eben das Glück, dass man die Viecher gar nicht erst hat. Man sollte auch vorher immer eine Verwühlprobe machen. Also die belaufenen Gänge werden nach dem Öffnen rasch wieder verschlossen. Und wenn man denkt, ist da überhaupt eine, dann stochert man den hochovalen Gang rein, legt den Gang offen. Und dann ist es so, wenn die belaufen sind, die Gänge, werden sie schnell wieder verschlossen. Das ist der Vorteil an der Sache. Es gibt verschiedene Methoden, die Viecher zu bekämpfen, mit Fallen beispielsweise. Gut und schön, aber wenn die Viecher genug zu fressen finden, gehen die nicht in die Falle. Das heißt also, wenn sie wenig finden im Herbst und Winter, dann kriegt man die Viecher oftmals ganz gut mit Leckerbissen zu fassen. Ein Stück Möhre oder Sellerie. Und manche Fallen haben auch schon so einen Köder integriert. Es gibt unterschiedliche Modelle, aber grundsätzlich werden die gleich gehandhabt. Und wenn man die dann im Herbst oder im Frühling in die Gänge, die bewohnt sind, reinschiebt, dann kriegt man das in den Griff. Also dazu wird erstmal der Gang ein bisschen aufgegraben auf einer Länge von 30 cm. Dann legt man in beide Gangöffnungen ein Stück Möhre und die Wühlmaus wird die Möhre gerne annagen und den Gang wieder verwühlen. Das würde ein Maulwurf nie tun. Der würde einfach diesen Gang unterwühlen und die Möhre würde ignoriert werden. So kann man die Viecher beispielsweise auch in den Griff kriegen.
Ich habe gelesen, dass man dabei aber möglichst Handschuhe tragen soll, weil die Wühlmäuse gut riechen können.
Gut, dass du das sagst. Handschuhe sind ganz, ganz wichtig und darum sollte man die auch unbedingt verwenden.
Ich habe auch noch als Alternativköder Apfel oder Sellerie gelesen.
Ja. Sellerie geht auch, wird auch gerne genommen, Apfel eigentlich auch. Und wie gesagt, wenn die nahrungsarme Zeit bevorsteht, dann kriegt man das damit eigentlich ganz gut in den Griff.
Klar, im Sommer haben sie das Buffet voll, warum sollen sie da unsere Sachen essen?
Logisch. Ja, und dann hat man oftmals auch schon mal ins Auge gefasst, es gibt sogenannte Vergrämungspflanzen, die immer wieder empfohlen werden. Kaiserkronen oder auch technische Geräte, die Schall erzeugen. Ich habe hier so ein Ding stehen, was dann zum Beispiel auch die Katzen aus der Nachbarschaft ein bisschen abschrecken soll. Ist denen völlig egal. Wahrscheinlich werden die Viecher, wenn sie alt sind, ohnehin schwerhörig wie ich. Und dann,
was hast du gesagt?
Entschuldigung, ich habe dich nicht gehört.
Ja, genau. Und da muss ich sagen, wirkungslos sind diese Kaiserkronen, Schall erzeugende Geräte oder auch das Einleiten von Wasser. Das machen auch viele Menschen. Die machen da stundenlang einen Wasserschlauch ein und das Wasser spült rein. Das ist denen ganz egal. Die haben so viele Ein- und Ausgänge. Das stört die nicht weiter. Das kann man wirklich vergessen. Es gibt dann auch noch Schlagfallen, die eine regelmäßige Kontrolle auf jeden Fall erfordern. Und last not least gibt es dann eben noch die Vergrämung mit sogenannten zugelassenen Präparaten, die man im Fachhandel kaufen kann. Die sollen auch dazu beitragen, dass man diese Viecher los wird. Und zwar sind das Mittel, die nach Kontakt mit dem feuchten Gartenboden so ein unangenehm riechendes Gasgeruch verströmen, die die Wühlmäuse aus ihren Gängen treiben soll, aber nicht tötet. Diese Mittel müssen zugelassen sein im Bereich des Haus- und Kleingartens. Das ist wichtig, denn es gibt auch eine Vielzahl an Präparaten, da komme ich nur kurz drauf zu sprechen, die man nur dann einsetzen darf, wenn sie im Bereich des Haus- und Kleingartenbereichs angewandt werden dürfen. Und da steht dann auf der Packung drauf, Anwendung durch nicht berufliche Anwender zulässig. Wenn die so gekennzeichnet sind, kann man diese Präparate einsetzen. Welche das sind, steht in der Regel zum Beispiel auf den Seiten der Pflanzenschutzämter. Bei uns ist das zum Beispiel auf der Seite der Landwirtschaftskammer zu finden.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann zur Not der Anruf. Also nicht einfach, nur weil der Nachbar sagt, hat bei mir geholfen, irgendein Mittel einsetzen, vorher bitte abklären, ob man das nutzen darf. Im Zweifelsfall ruft ihr dann bei Thomas auf der Behörde an. Ich habe noch was anderes gelesen. Du kannst es ja mal einordnen, ob das stimmt oder nicht. Ich hatte als Tipp gelesen, man soll den Boden umgraben, weil die Wühlmäuse angeblich diese dauerhafte Störung nicht so mögen. Aber andererseits, ich habe das von einer Kollegin gehört, die hatte sich schicken Rollrasen verlegt, den haben mir die Wühlmäuse komplett zerstört. Den hätte sie ja auch nicht umgraben wollen. Das heißt also, das ist eher eine Methode, wenn man sagt, einmal Kraterlandschaft und dann sind sie weg, oder wie?
Genau so ist es. Ich würde sagen, langfristig bringt das nichts. Bei Mährobotern wird das ja auch nachgesagt. Durch diese dauerhafte Tätigkeit des Laufen des Mähroboters werden diese Tiere angeblich auch verscheucht. Also Mähroboter haben ja auch, wir haben schon mal drüber gesprochen, glaube ich, diversen Folgen, auch negative Folgen.
Stichwort Igel und sowas.
Stichwort ist auch nicht.
Wobei die neueren da mittlerweile Sensoren haben sollen.
Richtig. Grundsätzlich geht es ja darum, dass die Wühlmaus wie der Maulwurf lärmempfindlich ist. Und wenn man die Viecher einfach schikaniert, am schlimmsten sind Kinder, die durch den Garten laufen. Gut, dass es sie noch gibt. Dann nehmen die auch schon mal schnell Reiß aus. Und wir haben das wirklich gemerkt, als unsere Kinder noch klein waren, viel gespielt haben mit Freunden und so und wir viel im Garten waren. Mehr als das jetzt noch der Fall ist. Wir verhalten uns ja jetzt seniorengerecht. Dann war das so, dass wir damit mit den Tieren keine Schwierigkeiten hatten. Bei der Gelegenheit nochmal, was beim Maulwurf vielleicht oftmals helfen sollte, Stinkbomben aus Buttermilch, Molke, Fischresten, die werden einfach von Wühlmäusen meist verscharrt, sind zum Bekämpfen nicht geeignet, würde ich darauf verzichten. Das ist eine Geruchsbeeinträchtigung, die mögen wir auch nicht.
Dann habe ich noch gelesen, dass man ja sich die Arbeit oder sich die Hände auch nicht selbst schmutzig machen muss. Man kann ja einfach den Garten gemütlich für die, ich sag mal, für die gegnerische Front machen. Also in dem Fall Nützlinge, wobei Nützlinge jetzt ein bisschen groß ist, eher so quasi Fressfeinden der Wühlmaus den Garten gemütlich machen. Also ich hatte da gelesen von Eulen, Greifvögeln und selbst Wiesel. Andererseits, wer will einen Wiesel im Garten haben? Also.
Richtig ist so, aber die Luftwaffe lauert ja manchmal, also die Greifvögel. Und die sind zuweilen, und ich sehe das auf benachbarten Flächen, wir wohnen ja relativ ländlich auch, die sind dann schon mal zugegen, fressen die weg, kommen aber in der Regel einfach nicht dagegen an. Und darum muss man schon andere Maßnahmen ergreifen.
Dann war eine letzte Sache, die ich noch gelesen habe, dufttechnische Barrieren errichten. Also angeblich sollen Wühlmäuse ja keinen Holunder, Lavendel oder Wacholder mögen. Kannst du das bestätigen?
Ich habe festgestellt, dass ich in Bereichen, wo Minze wächst und Holunder, weniger Wühlmäuse waren. Das ist in der Tat so. Also in Abschnitten, wo meine Obstbäume befindlich sind, wo ich Minze, Zitronenmelisse gepflanzt hatte und wo auch der Holunder sich wohlgefühlt hatte, da hatte ich weitaus weniger Probleme damit. Mag eine Momentaufnahme gewesen sein, hat aber manchmal bestimmt auch einen abschreckenden Charakter.
Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt wirklich alles Wichtige schon besprochen und dann haben wir jetzt Zeit für ein bisschen Klugschnack.
Garten besser wissen.
Das Schöne ist ja immer, man redet über so ein Thema wie Wühlmäuse und nennt ganz oft Mäuse. Und dabei hat Thomas mal gesagt, naja, streng genommen sind es ja keine Mäuse.
Also sagen wir mal so, die Wühler bevorzugen die unterirdischen Gänge, während die Feldmäuse mehr oberirdisch aktiv sind und so richtig sichtbare große Laufwege hinterlassen. Das ist dann einfach so. Und die Feldmaus, die dann eben eher oberirdisch aktiv ist, ist ganz anders im Gegensatz zu der Wühlmaus. Und die wirft ja eben kleinere, unregelmäßige Erdhaufen auf. Also diese hochovalen Gänge. Man hat mehr Wurzelfraß, der verursacht wird durch die Wühlmäuse. Und dadurch hat man eben den Schaden, den wir angesprochen haben, bei Obstgehölzen. Die Wühlmäuse sind etwas größer und natürlich auch kräftiger. Daran kann man sie auch erkennen. Die Feldmäuse, die haben eher einen kürzeren Schwanz und kleinere Ohren. Das so vielleicht auch zu den äußerlichen Unterschiedlichkeiten, die man so feststellen kann.
Die Feldmaus sucht ja eher das Versteck, ist auch eher so tagsüber wenig zu sehen. Wie ist es bei der Wühlmaus?
Naja, bei der Wühlmaus kann man schon sagen, dass sie schon Tag und Nacht aktiv ist. Und ich stelle das hier auch immer wieder fest in meinem Garten, dass man dann eben sieht, dass die unglaublich aktiv ist, was die so verstoffwechselt. Wahnsinn. Und weil die so einen Appetit hat, sieht man sie dann eben fast gefühlt minutenweise durch den Garten rasen.
Und wie ist das mit der Größe? Die Feldmäuse sind ja eher so klein unterwegs. Die Wühlmaus, wie groß kann die werden?
Schon 18, 20 Meter groß.
Oh, Meter, warte mal.
18, 20 Zentimeter. Entschuldigung, die Zeit der Dinosauriermäuse ist vorbei. Und dieses 3 bis 4 Finger breite Gangsystem, dieses Hochovale, das ist schon ganz, ganz typisch. Und da muss man auch einfach sagen, das schaffen eben auch nur größere Tiere. Und da sieht man schon an der Größe, dass es was anderes sein muss als so eine kleine putzige Feldmaus.
Ja, also fast schon Rattengröße, könnte man sagen. Und auch nicht gewillt im Garten. Also Thomas, dann lass uns doch jetzt mal so ein kleines Fazit ziehen oder so eine kleine Zusammenfassung. Ich versuch's einfach mal und du sagst mir, wenn immer ich wo was vergessen habe, ja? Mhm. Also wir sollten auf jeden Fall damit anfangen zu gucken, wer es ist, der uns ärgert. Ist es eine Wühlmaus, ist es ein Maulwurf, ist es ein Dickbaumrüssler, ist es ein Buchsbaumzünsler, damit ich die Gegenmaßnahmen planen kann. Also weil es bringt ja nichts, wenn ich den Maulwurf jetzt dann mit einem Möhrenköder fangen will, hast du ja schon erklärt. Richtig. Das bringt nichts.
Nee. Und bitte auch bei denen nachfragen, die sich gut damit auskennen, mit den Menschen, die sich um Schaderreger ja auch beruflich kümmern. Das tue ich im Bereich Baumschule zum Beispiel, in Weihnachtsbäumen, und das tun die Kollegen aus dem Haus- und Kleingartenbereich. Da kann man auch Proben hinschicken. Das ist toll. Die Beratung gibt es dazu. Und darum würde ich auch sagen, das Internet ist manchmal gar nicht schlecht, die künstliche Intelligenz auch nicht. Aber erfahrene Praktiker sind da ganz viel wert.
Dann habe ich noch notiert, das hattest du ja gesagt, mit deinem Buttermilch-Fischzeug. Mhm. Hausmittel sind zwar nett, kann einem der Nachbar empfehlen, aber die sind selten nachhaltig und wirken nicht so richtig.
Und auch bei selbst angesetzten Brühen, auch biochemische Prozesse, die da ablaufen, muss man immer bedenken. Das gilt dafür auch, dass eben, und darauf haben wir schon hingewiesen, die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten einfach ganz wichtig ist. Sie muss eben so gekennzeichnet sein. Und man darf auch eben nur das einsetzen, was wirklich erlaubt ist. Bitte dran denken.
Okay. Und dann auch da könnt ihr im Zweifelsfall bei der Landwirtschaftskammer nachfragen.
Richtig.
Und dann habe ich noch mir gemerkt, Prävention ist gut. Also wenn ich zum Beispiel die Gitterbox um die Blumenzwiebel setze oder diese Schutzmatte unter die Grasnarbe, dann kann das helfen und spart später viel Ärger.
Richtig. Stichwort integrierter Pflanzenschutz. Und das bedeutet viel mehr als die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und beginnt viel, viel früher. Die richtige Pflanzen- und Standortwahl hat entscheidenden Einfluss auf das Gedeihen der Pflanzen. Und wir sollten immer dran denken, prophylaktisch eine Menge zu tun durch Hygiene, Pflanzenwahl, Standort und Pflege. Und bei der Bekämpfung gibt es eben vielfältige mechanische Möglichkeiten oder physikalische, mechanisches Entfernen, beispielsweise biologische Einsatz von Nützlingen, über die wir schon gesprochen haben, und natürliche Gegenspieler, biotechnische Maßnahmen durch das Einsetzen von bestimmten Lockstofffallen, und erst dann kommen chemische Pflanzenschutzmaßnahmen. Da sollte man immer dran denken.
So, und bei Unsicherheiten einfach mal bei den Experten der Landwirtschaftskammer nachfragen. Und ganz, ganz wichtig, keine Giftköder verwenden, weil nicht, dass das ein anderes Tier findet und ihr einen Maulwurf loswerden wollt und plötzlich die Nachbarskatze tot über dem Zaun hängt. Das wollen wir doch verhindern. Von daher aufpassen, auch wenn man zum Beispiel einen Maulwurf vergrauen will und das plötzlich ein Steinmarder ist, die sind geschützt und sollen in Ruhe gelassen werden. Aber generell, oder um es auf einen Satz zu verdichten, vorbeugen ist besser als vertreiben.
Und was mir einfach sehr, sehr wichtig ist, wir haben so viele heimische Nützlinge, die wir einfach auch mal ins Auge fassen sollten. Wenn wir uns vor eine Rose hocken und da ist eine Blattlaus drauf oder eine Spinnmilbe, dann sollten wir uns nicht ärgern. Es gibt so viele Gegenspieler, Florfliegen, Raubwanzen, Schwebfliegen und Schlupfwespen. Es gibt Marienkäfer, Laufwürmer, Ohrwürmer, Raubmilben. Es gibt Spinnen, Kröten, Eidechsen, Vögel, Igel. Die sind so wichtig, und auch der Maulwurf gehört dazu. Also bitte, die brauchen ja auch was zu fressen. Und darum immer dran denken, in einem abwechslungsreich bepflanzten Garten gibt es immer ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. Und da wird uns nicht viel passieren.
Und damit kommen wir dann schon langsam zum Ende der Folge. Solltet ihr noch Fragen haben zu einem der besprochenen Abwehrpräparate, Abwehrmöglichkeiten oder Ähnlichem, dann könnt ihr entweder in den NDR-Ratgeber schauen. Da gibt es immer viele gute Tipps. Oder aber ihr schreibt uns einfach eine Mail an
garten@ndr.de.
Und dann versuchen Thomas oder auch unsere anderen Experten, diese Frage zu beantworten. Und in der kommenden Woche gibt es dann eine Folge aus Niedersachsen. Weißt du, was da Thema ist, Thomas?
Ja, bei den Kollegen geht es darum, wie ihr wieder frische Power in euer Gemüsebeet reinbringt. Das ist ja in diesem Jahr einiges gewachsen und das hat dem Boden Nährstoffe entzogen. Und die müssen natürlich wieder rein ins Beet, damit auch im nächsten Jahr wieder reichlich Ernte bevorsteht. Und da kann jetzt bereits eine Menge auf den freien Flächen passieren, durch die Einsatz von Gründünger beispielsweise. Das ist super einfach. Hilft dem Boden total. Und da würde ich sagen, jetzt schon an morgen denken, ans nächste Jahr. Und darum kümmern sich die Kollegen.
Und diese Folge findet ihr bereits jetzt schon in der ARD Audiothek, denn das ist unsere kostenlose Audio-App. Und da hört ihr im grünen Bereich immer schon eine Woche früher und ohne irgendwelche Kosten. Eine Woche später hört ihr sie dann erst hier. Also wenn ihr früher sein wollt, dann zack, rüber zur ARD Audiothek. Dann seid ihr schon eine Woche früher auf Stand. So, und damit würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt zu. Ich sage nochmal, vielen Dank, Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, heute in seiner Rolle als Gartenkammerjäger.
Ja, vielen Dank, Samir. Und mit dir haben wir, glaube ich, dazu beigetragen, dass zumindest in unserem Garten heute kaum noch Schädlinge da sind. Ich sehe so viele Nützlinge, alles ist gut.
Na, dann können wir den jetzt auch genießen.
Genau.
So, und wenn ihr beim Garten genießen vielleicht noch einen kleinen Podcast hören wollt, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Und zwar Aufstieg, Ruhm, Reichtum oder Absturz auf Mallorca, der deutschen Lieblingsinsel, ist alles möglich. Based on a true story, die Könige von Malle erzählt die unglaublichen Geschichten von vier Menschen, die sich zum Königsthron der Insel heraufgekämpft haben.
Based on a true story, also wahre Geschichten, wilder als jede Fiktion, jetzt in der Audiothek anhören oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß dabei.
Juhu.